Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Impfen ist immer wieder Thema in diesem Podcast. Covid-19 war immer wieder Thema in diesem Podcast. Und heute wollen wir mal über die Folgen der Impfung sprechen. Denn so langsam spricht es sich herum, dass es nicht ganz folgenlos geblieben ist bei dem einen oder anderen.
Und es ist vor allem noch nicht vorbei. Das ist leider genau das Ding, was mich auch umtreibt und was mich auch echt nervt, wenn ich das mal so sagen darf. Und nicht nur mich natürlich, sondern unsere Patienten. Also ich habe immer noch jeden Tag mit Patienten zu tun, die ein Problem haben durch die Impfung. Und wenn man sich mal überlegt, dass man das in meiner Praxis, wenn ich das dagegen halte, was ich für Erfahrungen mit Covid habe, dann muss ich sagen, ich hatte nur einen Fall weiterhin, der problematisch war. Und in dem Fall war es so, dass die Frau noch mitten im Umzug steckte, sich also nicht hinlegte und eine Nierenbeckenentzündung dazu hatte. Und damit hat sie das Ganze einfach verschleppt und dann hat es eben ein halbes Jahr gedauert, bis sie wieder auf den Beinen war. Aber ansonsten, ich hatte keinen Patienten, der schwer erkrankte, ich hatte keinen, der im Krankenhaus war, geschweige denn gestorben wäre oder sowas. Also da war gar nichts. Ich hatte keine Probleme mit Covid in meiner Praxis. Ich hatte höchstens mal Patienten, die noch nie bei mir waren, die neu kamen und die sagten, seit Covid habe ich das und das. Und die hatten dann zum Beispiel auch einen starken Vitamin-D-Mangel oder so. Also da konnte man das auch erklären, warum die damit nicht klargekommen sind. Ja. Aber richtig Probleme macht mir tatsächlich immer noch die Impfung.
Wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen. Ich glaube, ich hatte auch von meiner Covid-Erkrankung damals erzählt. Die war schon heftig. Das war eine wirklich richtig heftige Erkältung, nenne ich es mal. Ich lag da auch 14 Tage flach, aber danach war es halt auch weg.
Also das war eigentlich das Übliche. Was wir häufig noch gesehen haben, ist, wenn die Leute dreimal geimpft waren, dass sie dann, wenn sie dann Covid gekriegt haben, was ja dann häufig relativ kurzfristig nach der dritten Impfung kam, interessanterweise, dann ging es denen häufig auch sehr schlecht. Das war auch ein sehr häufiger Verlauf. Und dann konnte es auch dazu kommen, dass sie langfristig Probleme bekommen haben. Nur ist dann die Sache die, dass man das dann auf die Krankheit zurückführt und nicht auf diese Kombination Impfung plus Krankheit. Ich glaube nämlich, dass es damit zu tun hat.
Und jetzt sind wir, glaube ich, schon bei dem wunden Punkt dieses Podcasts auch. Denn wie wissen wir, was eine Nebenwirkung ist? Wie wissen wir, ob es nicht für, oder woher wissen wir es, ob es nicht einfach aus anderen Quellen kommt? Also ich habe jetzt eine Beobachtung, fangen wir vielleicht mal so an. In meinem Umfeld stelle ich fest, dass eine enorme Infektanfälligkeit da ist.
Ja, das waren also auch die ersten Sachen, die uns aufgefallen sind. Also direkt nach Beginn der Impfung ist uns aufgefallen, dass, also was sage ich mit uns, Kolleginnen und Kollegen und mir, dass die Leute unheimlich viele Blasenentzündungen hatten. Immer wieder und wieder und wieder, es hörte nicht mehr auf oder andere Infektionen. Und heute ist es immer noch so, diese Infektanfälligkeit ist sehr auffällig. Und es gibt zum Beispiel auch in den Laboren so Post-Covid-Infektionsschemata, also wo man guckt nach Post-Covid-Infektionen. Die haben aber meiner Ansicht nach mehr zu tun mit den Impfungen. Also da beharre ich wirklich mittlerweile auch schon ziemlich drauf. Ich hätte dazu gerne auch mal eine richtige Studie, aber in die Richtung guckt man ja gar nicht richtig. Und zwar sind das EBV, also Epstein-Barr-Virus-Infektionen, das ist CMV, Zytomegalie-Virus, das ist VZV, Varicella-Zoster-Virus. Varicella-Zoster-Virus macht Gürtelrose. Und dann gibt's aber auch noch andere Krankheiten, die im Gefolge der von Covid und Impfungen kommen können. Und ich sehe es halt, wie gesagt, eigentlich immer nur im Gefolge von Impfungen.
Das hört sich aber nach einem Bereich an, von dem ich jetzt einfach mal ganz naiv glaube, das kann man wahrscheinlich auch in den Griff kriegen. Da gibt es Behandlungsmethoden.
Ja, aber ich gehe noch mal gerade zurück zu der Frage, die du eben gestellt hast. Wie kommt man denn überhaupt drauf, dass es ein Impfschaden ist oder dass es Impfprobleme sind? Und da ist es halt ganz wichtig, dass man dem Patienten richtig gut zuhört. Also es ist auch wichtig, dass man den Ablauf analysiert, dass man sich aufschreibt, wann ist was passiert. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, erinnere ich mich noch, die hatte ein Kind bekommen, das war gesund. Und dann ist sie geimpft worden und danach hatte sie immer wieder Fehlgeburten. Und ihr selbst ist gar nicht aufgefallen, dass das im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung war. Da bin ich dann drauf gekommen während unseres Gesprächs. Leider hat dieser Umstand, dass ich darauf gekommen bin, der Patientin Angst gemacht. Und dann wollte sie nicht mehr weiter behandelt werden. Es ist natürlich gruselig, dahin zu gucken. Das verstehe ich auch total. Aber wir müssen dahin gucken. Wir müssen uns damit beschäftigen. Tja, also auf jeden Fall. Wichtig ist, wie gesagt, diese Anamnese. Es ist wichtig abzuchecken, wann waren die Impfungen und wann sind die Beschwerden aufgetreten. Jetzt kommt es aber nicht darauf an, dass die Beschwerden innerhalb von 2 Wochen auftreten müssen, wie uns die STIKO glauben lässt, sondern es kann auch deutlich später auftreten. Und ich möchte mal behaupten, es können auch Beschwerden auftreten, erst 1 oder 2 Jahre, nachdem die Impfung gemacht wurde. Und zwar hat das meiner Ansicht nach damit zu tun, und ich glaube, damit stehe ich auch gar nicht alleine, dass ja der Mechanismus der ist, wenn man mit einem Impfstoff von BioNTech oder Moderna geimpft wird, das sind ja mRNA- oder mod-RNA-Impfstoffe, das heißt modifizierte RNA-Impfstoffe. Modifiziert heißt also, es ist keine natürliche RNA, sondern eine besondere RNA, die hat auch besondere Inhalte. Gut, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall ist der Trick der Impfung, was man sich überlegt hat, man stellt diese mRNA her, verpackt die in kleine Fettbläschen, das sind die Lipid-Nanopartikel, spritzt die dann dem Patienten. Die Lipid-Nanopartikel transportieren die mRNA aus dem Blut noch in die Zelle rein, weil sonst, wenn man die nur ins Blut spritzen würde, würde sie dort zerpflückt werden, zerstört werden. Und wenn die mRNA in der Zelle gelandet ist, produziert sie dort Spike-Proteine. Das sind die Proteine, die dem Virus das Andocken an die Zelle ermöglichen. Und wenn die Spike-Proteine produziert worden sind, dann schüttet die Zelle die aus und bringt die an ihre Oberfläche. Und dann kann der Körper sagen, jetzt sehe ich hier was Fremdes, dagegen baue ich Antikörper. Das sind dann die Spike-Protein-Antikörper, die der Körper bildet. Und die Vorstellung war die, dass man durch die Bildung von Spike-Protein-Antikörpern geschützt wäre gegen Covid. Das war der Grundgedanke. Stimmt nicht, wissen wir jetzt auch, wissen wir jetzt alle, weil wir wissen alle, dass die Geimpften sich durchaus anstecken konnten. Also das nur mal erst zu dem Mechanismus, wie das alles funktioniert. Dann ging es so weiter. Es wurde also geimpft am Anfang und man konnte den Impferfolg, in Anführungszeichen jetzt mal, überprüfen, indem man Spike-Protein-Antikörper misst. Die heißen im Labor neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2. Wenn man die gemessen hat, dann war man damals, als die Impfung eingeführt wurde, ganz froh, wenn man schon mal Werte von 300 Bau hatte. Bau ist BAU, ist die Einheit, sind die Einheiten. Und wenn man über 1000 Bau hatte, hat man gesagt, super, da hat man jetzt einen tollen Schutz, geht man davon aus. Ich habe dann bei meinen Patienten auch immer mal gemessen, hatte aber selten wirklich Titer über 1000 Bau. Und wir haben dann auch festgestellt, nicht nur wir in der Praxis, sondern das zeigen auch die Studien, dass nach 3 bis 6 Monaten diese Titer wieder massiv abgefallen sind. Also die Antikörper, Spike-Protein-Antikörper-Titer sind dann nach 3 bis 6 Monaten massiv abgefallen. So, die werden auch abgebaut, das ist auch ganz normal. Das bedeutet aber, dass durch diese Impfung, wie man sie nennt, kein langfristiger Schutz aufgebaut wurde. Und das war eigentlich auch dann, das hat sich auch immer wieder bestätigt in Studien. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man Spike-Protein-Antikörper bilden kann, und zwar, indem man Covid hat. Weil auf dem Covid-Erreger sind ja diese Spike-Proteine drauf, mit denen der Covid-Erreger in die Zelle rein kann. Also sieht der Körper, hier sind diese Spike-Proteine, da baue ich jetzt Antikörper dagegen. Da kann es auch sein, dass ich Spike-Protein-Antikörper finde im Blut. Es gibt aber beim Covid-Virus auch noch andere Strukturen, gegen die man Antikörper bilden kann, und die, auf die ich hinaus will, heißen Nukleokapsid-Antikörper. Die Nukleokapside, das sind Teile des Virus und die sorgen auch dafür, dass der Körper Antikörper bildet. Das sind die Nukleokapsid-Antikörper. Und jetzt kommt der interessante Teil, wie wir nämlich als Arbeitshypothese ziemlich wahrscheinlich festmachen können, und das ist eben nicht sicher, das ist ja immer das Problem, dass jemand ein Problem durch die Impfung hat. Das machen wir nämlich folgendermaßen. Wir messen Nukleokapsid-Antikörper und wir messen Spike-Protein-Antikörper. Nukleokapsid-Antikörper können nur durch Covid-Infektionen hergestellt werden vom Körper. Und Spike-Protein-Antikörper kommen vor nach Infektionen und nach Impfung. Wenn jetzt diese Spike-Protein-Antikörper richtig hoch sind und durch die Decke gehen, und das hatte ich im letzten Jahr bei 77% meiner Untersuchungen diesbezüglich. Das heißt, die Werte waren über 2080 Bau, da ist das die Grenze bei meinem Labor. Das bedeutet also, die Werte können auch bei 3000 gewesen sein, aber auch bei 40.000, 50.000, das wissen wir gar nicht. Also einfach nur über 2080. Und ich habe dann keine Nukleokapsid-Antikörper. Dann frage ich mich doch, warum bildet dieser Körper massiv viele Antikörper gegen Spike-Proteine, obwohl da jetzt gar keine Covid-Infektion war und die Impfung ist 2 Jahre her? Das ist jetzt nämlich die große Frage und darauf haben wir auch eine Antwort. Die ist aber auch nicht sicher. Und das ist das große Problem. Und ich möchte bitte, dass es endlich mal alles verifiziert wird. Denn wir können so nicht arbeiten. Also irgendwie, ich meine, natürlich kann ich so arbeiten, aber es ist einfach wichtig, dass das wirklich mal untersucht wird. Und das passiert nicht so richtig.
Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier noch anfangen, weil zum einen müssten wir, glaube ich, mal ein bisschen sortieren, was können denn, wir haben jetzt Infektanfälligkeit gesagt, was könnte denn eine Nebenwirkung sein? Wo muss man denn überall hingucken?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ich würde mal sagen, ganz wichtiger Bereich sind die Herzrhythmusstörungen und kardialen Probleme. Also wir haben ganz viel Herzprobleme bei vielen Menschen. Das haben wir ganz, ganz häufig gesehen. Es gibt zunehmend Arteriosklerose. Die Gefäßwände werden von innen entzündet und werden enger. Das macht auch Sinn, weil die Spike-Proteine, und da reden wir nachher vielleicht nochmal drüber, warum Spike-Proteine jetzt noch vorkommen überhaupt, wenn kein Covid da war. Also diese Spike-Proteine machen Entzündungen, die fließen zum Beispiel durch die Blutbahn, sind in der Blutbahn und kommen dann an die Wände von den Gefäßen und sorgen dort für Entzündungen. Und dann bedeutet das, wenn da Entzündung ist, werden die Gefäße enger und es gibt eine zunehmende Arteriosklerose, damit auch zunehmend häufig Herzinfarkte. Also ich arbeite mit Kardiologen zusammen, die bestätigen mir das auch. Es gibt Herzrhythmusstörungen zunehmend. Also zum Beispiel dieses Vorhofflimmern, Vorhofflattern, das sind so Herzrhythmusstörungen, die sind sehr unangenehm für die Patientinnen und Patienten und können leider auch zum Schlaganfall führen und zu verschiedenen anderen Geschichten.
Darf ich da mal gerade eine ganz naive Frage stellen? Das heißt, wenn wir über Entzündungen in den Blutbahnen sprechen, das kann ja überall im Körper sein.
Das kann überall im Körper sein, das kann auch im Gehirn sein. Das kann auch, ja, es kann überall sein. Wir wissen zum Beispiel auch, dass es Leberprobleme gibt, dass es Nervenprobleme gibt. Also wir haben viele neurologische Probleme. Ich habe einen Patienten, der hat massive Probleme mit seinem Arm gehabt nach der Impfung. Der ist Feuerwehrmann, der ja kann nicht mehr arbeiten. Und ja, dann gibt's Leute, die kriegen neurologische Auffälligkeiten. Ich habe Patienten, die können nicht mehr richtig reden. Ich habe Patienten, die sind massiv erschöpft. Leute mit Augenmigräne, mit Missempfindungen. Das sind so diese ganzen neurologischen Sachen. Ganz viel natürlich diese massive Erschöpfung, also CFS, Chronic Fatigue Syndrom. Ganz häufig, dass die Leute eben gar nichts mehr machen können. Und ja, ganz schwer auf die Beine kommen. Urtikaria ist auch noch ein großes Thema. Urtikaria sind so Ausschläge am ganzen Körper, also so wie so eine allergische Reaktion. In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, gibt es auch das Mastzellaktivierungssyndrom. Das sind Zellen im Körper, die gerne Histamin, aber auch viele andere Stoffe ausschütten. Zum Beispiel auch Heparin, was man gespritzt kriegt, gell, wenn man operiert worden ist danach, damit die Gerinnung nicht so stark ist. Es gibt dann also diese Mastzellpatienten, Mastzellaktivierungssyndrom-Patienten, die können dann zum Beispiel überall am ganzen Körper blaue Flecken kriegen durch dieses Heparin, was ausgeschüttet wird. Also bei denen passiert genau das Gegenteil, eben keine Gerinnung, wie es bei, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet, glaube ich. Es kommt ganz häufig zu Gerinnung. Nochmal zu den Mastzellaktivierungssyndrom-Patienten, die schütten Histamin aus und die haben dann eben ganz oft solche allergischen Reaktionen oder allergieähnliche Reaktionen oder die kriegen eben auch diese Erschöpfung und. Dann gibt's Autoimmunerkrankungen, Rheumaschübe zum Beispiel oder andere Auto. Ich hatte eine Patientin, die hatte ein sogenanntes bullöses Pemphigoid. Das ist so eine Blasenbildung auf der ganzen Haut. Das ist auch eine ziemlich unangenehme Sache, ist eine Autoimmunerkrankung. Also, und dann gibt's natürlich auch die Aortenaneurysmen, also Gefäßschädigungen der Aorta. Ich hatte gerade aktuell jetzt eine Patientin, die war da, die hat nach der Impfung, die war früher immer gesund, komplett, immer gesund, gesund, gesund und geimpft und dann hat sie dieses Aneurysma entwickelt. Das bedeutet, die Aorta ist die große Herzschlagader oder Körperschlagader, die geht vom Herz in den ganzen Körper und da geht die Wand kaputt. Die Wandstruktur wird weich und beult sich nach außen, weil die Spike-Proteine in die Gefäßwand einwandern und dort Entzündungen machen. Und dann wird die Wand weich und beult sich nach außen und die kann auch brechen. Also es gab auch in der Folge der Impfungen an Aortenaneurysma-Rupturen. Das heißt, das bricht dann auf und dann verblutet der Patientin. Aber ja, solche Sachen haben wir auch gesehen und sehen wir auch. Und da bin ich halt überhaupt nicht alleine. Es gibt Pathologen. Ich habe auch den Arne Burkhardt kennengelernt. Der ist leider verstorben durch einen Unfall. Der hat uns einen Vortrag gehalten vor, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, glaube ich, darüber, was er gefunden hat, weil er gezwungenermaßen quasi angefangen hat, diese Menschen zu untersuchen, die geimpft wurden und vorher komplett gesund waren und dann gestorben sind. Und dabei hat er dann auch geguckt, ob er Spike-Proteine findet nach der Impfung in den Patienten. Das muss man nämlich nicht unbedingt machen, wenn man jemanden untersucht, der verstorben ist. Also die Pathologen oder auch die Gerichtsmediziner, die machen das gar nicht automatisch, sondern man muss sagen, okay, ich gucke jetzt mal nach Spike-Proteinen im Gewebe. Und das hat er gemacht überall und hat ganz oft genau diese Mechanismen entdeckt und gesehen. Und es gibt auch mehr Pathologen, die sich ihm angeschlossen haben, die das auch berichtet haben. Aber denen wurde halt nicht zugehört, das wissen wir ja. Das war ja jetzt ein großes Problem während der Covid-Zeit. Es ist nur aber sehr wichtig, dass man das jetzt mal aufarbeitet und dass man sich das anguckt und nicht einfach ignoriert. Ich hoffe, dass das jetzt mal kommt. Also das sind so die Probleme, die sich ergeben können.
Ich glaube, wir sind aber noch lange nicht fertig, weil ich habe ja so viele Dinge, die ich zum Beispiel im medialen Umfeld gesehen habe, dass Menschen einfach umfallen. Also im Sportbereich gab es das auch. Das ist etwas, was ich vorher nie gesehen habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, dieses Plötzliche. Wir haben auch in der Praxis tatsächlich Angehörige, die auf dem Tennisplatz umgefallen sind zum Beispiel. Also das ist jetzt einer, der ist auf dem Tennisplatz umgefallen. Oder ja, noch ein paar andere, die so plötzlich verstorben sind, wo man, jemand ist die Treppe runtergestürzt, hat vorher gesagt, es geht ihm schlecht, der war eigentlich gesund und auf einmal sagt er, mir geht's nicht gut, fällt die Treppe runter, ist tot. So, diese Fälle, das ist schon auffällig bei jungen, relativ jungen Leuten, ja. Und ich denke, man muss das wirklich thematisieren.
Ich habe von einer Schauspielerin gehört, die nach der Impfung Probleme hat und sie hat jetzt eine Behandlung, dass sie ja so alle 3 Monate eine Blutwäsche benötigt, damit sie halbwegs normal leben kann.
Ja, das ist noch ein anderer Effekt, der da nämlich auch entsteht, dass die Menschen das Immunsystem, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir sehen ganz, ganz, ganz häufig das Immunsystem in der Schräglage. Also man kann das untersuchen, man kann einen zellulären Immunstatus machen, man kann einen Interleukinstatus machen, die Interleukine angucken, das sind die Botenstoffe im Immunsystem. Und da sehen wir halt, dass es da zu einer totalen Schräglage kommt, also dass da gar nichts mehr in Ordnung ist. Und zudem fängt der Körper an, auf einmal Antikörper zu bilden, die eine Aktivität haben, die also zum Beispiel an Rezeptoren gehen, die für den Blutdruck zuständig sind und da den Blutdruck verändern. Und diese Antikörper, die können ganz viel Blödsinn machen im Körper und die können dann ganz stark produziert werden. Und die kannst du rauswaschen mit so einer Blutwäsche. Das Problem ist nur, dass auch viele, erstens mal ist das unheimlich teuer und es übernimmt wieder keiner. Ja, deshalb ist es halt, wäre es so wichtig, dass man sich das anguckt, damit es auch mal akzeptiert werden kann, dass es die Probleme gibt. Und das andere Thema ist, diese Blutwäsche ist nicht so ohne. Also es gibt Leute gerade, die mit dem MCAS, mit dem Mastzellaktivierungssyndrom, die reagieren häufig negativ auf diese Eingriffe, weil das Blut läuft ja durch Plastik durch Schläuche und so weiter. Und können auch Immunreaktionen aktiviert werden. Das ist also auch nicht so ohne. Das ist schon ein richtiger Eingriff. Ja, das macht man nicht mal so nebenbei.
Ich bin etwas verstört darüber, dass das nicht übernommen wird, weil, wenn ich mich an die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre erinnere, ist das ja mit einem enormen Druck umgesetzt worden. Das heißt, es wurde ja wirklich im Prinzip vielen Menschen der Zugang zum öffentlichen Raum versperrt. Das heißt, hier wurde ja von staatlicher Seite ein Druck aufgebaut und normalerweise, wenn dann das Versprechen da ist, wir übernehmen die Haftung, was ja eigentlich durchaus auch im Raum war, müsste man ja auch solche Fälle übernehmen.
Naja, das Problem ist eben, wie willst du das nachweisen, dass es durch die Impfung passiert? Man kann sich das so angucken, wie ich das mache, indem man die Antikörper betrachtet, aber das ist dann nur eine Arbeitshypothese, das ist ja nur ein indirekter Nachweis. Es gibt in Magdeburg die Frau Professor König, die bietet jetzt seit einiger Zeit, ich glaube seit einem Monat maximal, an, dass man diese Spike-Proteine messen kann, also dass man gucken kann, hat der Mensch noch Spike-Proteine? Und die kann man dann differenzieren, da kann man sagen, okay, die sind von der Impfung oder die sind von Covid. Und wenn die von der Impfung sind, 2 Jahre nach der Impfung, dann ist da wirklich ein Eingriff passiert, der soweit hätte nicht reichen dürfen, weil diese Impfung ja eigentlich nur, oder diese Behandlung, ist ja gar keine klassische Impfung, ne? Aber diese Behandlung eben eigentlich ja nur dazu führen sollte, dass der Mensch ein paar Tage, maximal 6 Wochen Spike-Proteine bildet. Dann sollte damit ja wieder Schluss sein. Und spätestens dann ist es ein Eingriff, der wirklich eine massive Veränderung hinterlassen hat, ja, die nicht okay ist.
Das sind jetzt ja zwei Dinge, die wir jetzt hier vielleicht noch vertiefen müssen. Zum einen kann man ja überhaupt nicht genau sagen, wo an welcher Stelle irgendwie im Körper was passiert. Das heißt, das ist ja sehr kompliziert, wirklich einen Zusammenhang herzustellen. Das heißt, der zeitliche Zusammenhang ist wahrscheinlich so das Naheliegendste, ne? Es war danach und ist dann irgendwann aufgetreten.
Ja, und dann natürlich diese Antikörper, die ich messe. Also für mich ist das auch immer noch ein wichtiges Argument. Wenn ich so gar nichts in der Hand habe und einfach sage, okay, jetzt gerade die aktuelle Patientin, die war gesund, dann hat sie eine Aortenaneurysma entwickelt nach der Impfung. Ja, es ist naheliegend, weil wir wissen über die Pathologie, die Pathomechanismen sind da, dass wir können das erklären, das ist alles logisch. Aber natürlich kann jeder Mensch irgendwann ein Aortenaneurysma aus irgendeinem Grund entwickeln. Es kann natürlich auch sein, dass die Frau zufällig noch Borrelien hatte und die haben die Aorta kaputt gemacht oder so, ja. Es ist möglich. Deshalb messe ich dann wenigstens diese Antikörper, damit ich wenigstens annähernd sagen kann, okay, da ist mir doch, der Zusammenhang ist mir doch sehr plausibel. Aber es ist trotzdem schwer und es, ja, es wird halt vieles auch nicht anerkannt, ne? Also man will da nicht hingucken. Natürlich, weil man das in großem Maße gemacht hat und wenn man jetzt diese ganzen Fälle anerkennen würde oder wenn man jetzt sagen würde, wir gucken uns das genau an, da kommt halt dann wirklich ein großes Fass raus dabei, ja, und wer will das bezahlen? Also das ist klar, verstehe ich auch, aber...
Naja, unterm Strich wird es ja nachher bezahlt, ne?
Das, von den Leuten selbst, ja, von den Patienten selbst, ja.
Genau. Jetzt würde ich gerne versuchen, dass wir vielleicht einen positiven Blick drauf werfen und schauen, was kann ich denn tun? Das heißt, ich habe jetzt das Gefühl, das kommt von der Impfung. Was kann ich denn machen, um wieder gesund zu werden?
Ich möchte dich gerade noch mal ausbremsen, weil wir haben noch einen Aspekt vergessen, den habe ich vorhin schon versprochen, dass ich darauf noch mal komme. Nämlich, wieso bilden die Leute heutzutage immer noch Spike-Proteine? 2 Jahre nach der Impfung. Das möchte ich gerade noch mal kurz erklären und danach kommen wir dann gerne dazu, was wir machen. Es gibt eine Hypothese, also schon vor 2 Jahren hat ein Forscher aus USA gesehen, der übrigens sich ganz stark mit DNS beschäftigt, hauptberuflich, hat festgestellt, dass es in den Impfstoffen DNS-Verunreinigungen gibt. Und es wurde nochmal überprüft, ob es diese Verunreinigungen gibt und tatsächlich 4 Labore haben das untersucht und haben festgestellt, ja, es gibt diese Verunreinigung und zwar etwa 300 mal so viel, wie da eigentlich drin sein sollte. Eigentlich sollte da mRNA drin sein und da ist auf einmal DNA drin. Übrigens ist DNS und DNA das gleiche, das eine ist nur der englische Begriff, das andere der deutsche. Diese DNS-Verunreinigungen, um es kurz zu machen, nimmt man an, dass sie vom Herstellungsprozess kommen. Deshalb auch in den Zulassungsstudien gar nicht auftauchten, weil das damals noch gar nicht die große Art war der Herstellung, sondern eine kleine Herstellungstechnik. Aber bei der großen Herstellung haben die Labore Plasmide gekauft. Diese Plasmide sind DNS-Ringe. Dort konnten sie dann ein Stück DNS einbauen, aus dem ein Bakterium die mRNA bilden kann. Und dann hat man diese DNS-Ringe in ein Bakterium verpflanzt. Dort haben die Bakterien mRNA gebildet. Dann wurden die Bakterien geschreddert, getötet. Aber zurück blieben tatsächlich noch diese DNS-Verunreinigungen. Und die sind tatsächlich in die Impfstoffe gekommen, weil das ja in großem Maße gemacht wurde. Hatte man wohl nicht die Kontrolle. Also man gibt dann noch eine DNS-Ase dazu, das ist ein Enzym, das soll die DNS eigentlich schreddern, aber das hat nicht funktioniert, so wie es aussieht. So, und jetzt hast du das Problem, dass du wahrscheinlich in diesen Impfstoffen diese DNS-Ringe hattest, auf denen die Information für die mRNA ist. Und wenn diese DNS-Ringe in Lipid-Nanopartikeln sind und werden gespritzt und können dann durch den ganzen Körper wandern, weil diese Nanopartikel eben überall lang können. Also wenn die DNS selber direkt gespritzt würde, würde sie im Blut kaputt gehen. Also die würde sofort zerstört werden. Aber dadurch, dass sie in Lipid-Nanopartikel verpackt ist, kann sie eben in die Zelle reintransportiert werden. Und wenn diese DNS-Ringe dann in der Zelle sind und dort dann die Zelle aus dem DNS-Ring die mRNA produziert, und die mRNA dann Spike-Proteine produziert, dann hast du eben eine Maschine in der Zelle, die weiterhin Spike-Proteine produziert. Ja, und das ist die Arbeitshypothese, das ist die Erklärung, die wir im Moment haben, warum die Leute immer noch so hohe Antikörpertiter haben, weil die einfach diese kleinen Maschinchen quasi, die kleinen Spike-Protein-bildenden Maschinchen noch in der Zelle haben. Und wir können nur hoffen, dass das irgendwann aufhört. Ich sehe das im Moment noch nicht. Ich kontrolliere immer wieder. Leider sehe ich das im Moment noch nicht, dass es aufhört. Und dann nochmal zu dem Thema, das Problem ist, dass diese Spike-Proteine, die Frage hatte ich nämlich heute in der Praxis, dass diese Spike-Proteine, wenn die weiterhin produziert werden, eben überall zu Entzündungen führen können. Auch zum Beispiel in der sogenannten Endstrombahn. Wenn wir Gefäße haben, jetzt die große Aorta hatten wir eben gerade schon, die große Körperschlagader, dann verzweigt die sich ja nachher in immer feinere Gefäße. Und wenn die Gefäße im Gehirn ankommen und wir da, wenn die Gefäße jetzt quasi fast am Ende sind, das ist die Endstrombahn. Und da wird dann auch der Sauerstoff und Fette und Kohlenhydrate und Mikronährstoff und alles wird dann ins Gewebe transferiert in diese Endstrombahn. Das sind also ganz feine kleine Gefäße. Und wenn jetzt die Spike-Proteine in diesen Gefäßen sind und machen Entzündungen und machen auch eine stärkere Gerinnung, dann kann es gerade in der Endstrombahn sein, dass die Durchblutung nicht mehr so gut ist, weil da kleine Gerinnungspfröpfe drinnen stecken. Ja. Und außerdem machen natürlich die Spike-Proteine eben diese ganzen Entzündungen im ganzen Körper. Das ist das ganz große Problem. Und deshalb kommt es wahrscheinlich auch zu diesen ganzen Symptomen, die wir vorhin besprochen haben. Und deshalb gebe ich eine bestimmte Kombination an Stoffen, auf die wir jetzt kommen.
Okay, das heißt, jetzt sind wir zukunftsorientiert, es ist da, wir müssen damit umgehen und es braucht also Lösungsansätze und ich habe schon ein bisschen verstanden, es ist auch Neuland, weil natürlich nicht geforscht wurde in diesem Bereich.
Danke, genau, das ist genau das große Thema und wir brauchen unbedingt Forschung, wir brauchen es, dass Leute da hinschauen, die Menschen müssen ernst genommen werden, die diese Probleme haben. So, und was wir jetzt machen, wenn wir das feststellen? Ist, dass ich zum Beispiel, jeder macht das anders, jeder Therapeut, weil es gibt halt keinen Standard. Aber für mich ist es wichtig, dass zum Beispiel diese Durchblutung in den Endstrombahnen besser wird. Dass also diese kleinen Gerinnsel, die da entstehen, aufgelöst werden. Und deshalb gebe ich Nattokinase. Das ist ein Enzym, das aus einem Nahrungsmittel kommt, aus Natto. Und ist also nichts Aufregendes, ist ein Enzym. Aber das verbessert zum Beispiel bei vielen Leuten schon mal die Konzentration, wenn die Konzentrationsschwierigkeiten haben. Einfach, weil in der Endstrombahn die Durchblutung deutlich verbessert wird. Also die kleinen Trompen werden aufgelöst. Das ist schon mal ein wichtiger Stoff. Dann ist das Schöne, dass es Studien gibt, die zeigen, also ich würde noch nicht sagen beweisen, aber die zeigen, dass Nattokinase und auch Bromelain, was ich auch gebe, die Spike-Proteine wenigstens abbauen kann, sodass man wenigstens, wenn man schon nicht stoppen kann, dass sie aufgebaut oder gebaut werden, dass man wenigstens das, was gebildet wird, ein bisschen abbauen kann. Also gibt es bei mir Nattokinase, Bromelain, dann gibt es noch Melatonin. Melatonin, darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, den kann man sich ja dann nochmal anhören. Aber für mich ist Melatonin deshalb so wichtig, weil wir auch schon gesprochen haben über die Störungen des Immunsystems, die durch die Impfungen entstehen. Und Melatonin hilft dem Körper sehr gut dabei, sein Immunsystem wieder in Ordnung zu bringen. Und es gibt noch eine andere Sache. Wir haben auch schon mal gesprochen über oxidativen Stress. Spike-Proteine machen oxidativen Stress. Und Melatonin hilft gerade in den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen, wo oxidativer Stress auch eine große Rolle spielt, weil da ja viel Sauerstoff drin ist. Da hilft Melatonin gegen den oxidativen Stress und ist ja wirklich ganz wichtig. Also das hat mehrere Aspekte. Oxidativer Stress, Immunsystem und Zerstörung der Spike-Proteine. Und dann hilft es natürlich, wenn man Schlafprobleme hat, auch noch gegen Schlafprobleme, weil es das Schlafhormon ist. Und dann gibt es noch einen Stoff, über den haben wir auch schon einen Podcast gemacht, das ist Quercetin. Quercetin ist auch ein sehr wichtiger Stoff fürs Immunsystem und das ist überhaupt auch ein ganz tolles Mittel. So, das sind die Stoffe, die ich dann aufschreibe, sind vier Stoffe. Das ist für meine Praxis schon manchmal, das möchte ich nur mal kurz sagen, dass es ein bisschen anstrengend ist, weil es ist ein bisschen blöd, denn die Patienten kriegen bei mir auch ihre ganzen Mikronährstoffe, die fehlen, eventuell noch was gegen Infektionskrankheiten und dann halt auch noch diese Post-Vac-Behandlung. Das ist schon ganz schön viel, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ne? Aber immerhin hat man was in der Hand, womit man arbeiten kann. Und was man dazu nehmen kann, ist Löwenzahnblatttee und Kiefernadeltee. Die beiden kann man in eine Tasse geben und sich eine Tasse aufbrühen am Tag und trinken. Das ist auch noch so eine Option. Angeblich soll das auch helfen, die Spike-Proteine abzubauen.
Ich habe es aber richtig verstanden. Das ist eine Lösung jetzt für das Problem. Aber wenn man nur den Abbau vorantreibt und der Aufbau weiter funktioniert, ist das Problem ja nicht gänzlich gelöst.
Ja, genau. Und da würde ich mir wirklich Forschung wünschen.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.